Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Jetzt wollte ich gerade eine schöne Einleitung für ein Thema machen, dann ist mir gerade eingefallen, das ist ja gar nicht das Thema, was wir heute machen wollen. Apropos Einkaufen. Ich mache einfach die gleiche Einleitung. Also heute ist der 3. November?
Der 3. November,
kurz nach Zeitumstellung. Und in weniger als 2 Wochen fliege ich nach Japan. Das erste Mal seit fast 3 Jahren. Und bin natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt und nervös und mache mir auch schon Gedanken, brauche ich nicht eigentlich doch noch neue Schuhe oder eine neue Hose oder neue Socken oder neue Unterhosen? Aber Socken und Unterhosen kann ich dort kaufen, aber Schuhe muss ich nochmal heute gucken. Wir hatten schon mal ganz am Anfang des Podcasts, weiß nicht, was war das, Folge 3 oder so?
Ja, eine der allerersten.
Über das Einkaufen gesprochen, aber irgendwie sind uns da doch noch so ein paar Sachen eingefallen, Geschichten, auch vielleicht von Teilnehmern. Was haben Teilnehmer unbedingt kaufen wollen und dann doch nicht bekommen oder doch bekommen? Und so dachten wir, sprechen wir doch einfach nochmal ein bisschen über das Einkaufen in Japan.
Da bin ich ja auch immer Expertin für, genau. Weil ich belabere ja auch gern die Leute, was sie unbedingt kaufen sollen in Japan. Wir sind eigentlich auf dieses Thema wieder gekommen. Ich hatte das schon lange im Hinterkopf, weil wir uns eben so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was man jetzt noch braucht, so zur Vorbereitung. Was ist das Wichtigste, was ich auf jeden Fall einpacken muss, was ich nicht mal eben so nachkaufen kann, wie jetzt eine Zahnbürste oder eine Unterhose oder was weiß ich. Und das ist bei mir dann immer meine Brille. Genau, und dann ist mir nämlich eingefallen, dass wir in Japan uns auch mal beide eine neue Brille gekauft haben. Und das war jetzt gar nicht, weil wir keine Brille dabei hatten, sondern einfach, weil die so unfassbar günstig und schick sind in Japan. Und dann dachten wir so, wow, warum eigentlich nicht? Dann hatten wir mal so einen Vormittag Zeit. Ich glaube, es war sogar noch am Anfang der Reise oder so, also jetzt gar nicht mal in der Zeit, wo wir dann allein unterwegs sind. Und dann sind wir da im Kaufhaus, in dieses Brillengeschäft. Und haben uns da eine Brille anpassen lassen. Also musste noch mal einen Sehtest und so machen, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Aber es war auf jeden Fall auch ein Ereignis, sage ich mal. Du hast auch noch so ein wunderschönes Foto von mir gemacht mit dieser komischen, man muss ja dann so eine Brille aufsetzen, die nur zu dieser Untersuchung, das sind so verschiedene Linsen, und dann kann man immer durchwechseln.
Ja, so Cyberpunk-Film.
Ja, genau, ja. Und dann fragt er halt so, ist es jetzt besser oder ist es jetzt schlechter und so. Und das sah so dämlich aus. Das ist dann auch schön fotografiert. Ja, also das war auf jeden Fall auch eins der ungewöhnlicheren Kauferlebnisse, in Japan mal eine Brille kaufen. Man hat dann auch so einen Zettel bekommen, wie so einen langen Kassenzettel, wo dann die Daten quasi draufstehen, also was für eine Sehstärke man hat. Und dann konnte man die, glaube ich, sogar noch am gleichen Tag nachmittags abholen. Also konnte es gar nicht fassen. Sie meinten halt, sie müssen gucken, ob sie halt die Gläser in diesen Stärken auch vorrätig haben. Tja, dann war das so, ja, Nachmittag oder am nächsten Tag konnte man das schon abholen. Und das halt wirklich super wenig gekostet, weil ich gezahlt habe, 100 Euro oder sowas.
Das ist diese Kette Jeans, heißt die. Das ist sowas wie hier halt Fielmann, also halt eine Riesenkette. Und du sagst, die sind schick, für uns sind die, glaube ich, schick, aber ich glaube, in Japan ist das so, jeder erkennt sofort, das ist das 30-Euro-Gestell vom Jeans. Ja. Aber es macht ja nichts. Und ja, das ging super schnell. Ich habe das ja zweimal gemacht. Ich habe das 2020 im Winter nochmal gemacht, in der anderen Filiale. Und es geht da wirklich super schnell. Also ich habe diesen Test gemacht und dann meinten die so, wir brauchen jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann ist die Brille fertig, dann können sie die abholen. Beim letzten Mal habe ich glaube für das Gestell habe ich nur 3000 Yen oder so bezahlt. Also quasi 30 Euro. Mit allem zusammen dann irgendwie, ja, auf jeden Fall unter 100 Euro. Und geht schnell. Und genauso schnell geht es in Japan auch mit den Kontaktlinsen. Hast du ja auch schon mal erzählt, dass du die Kontaktlinsen gekauft hast. Und ich habe mir mal harte Kontaktlinsen geholt. Das sollte ich machen. Da war ich mit meinem Vater unterwegs.
Das war ein Auftrag.
Ja, ja. Und der meinte, hier, diese weichen Kontaktlinsen sind nicht so gut für deine Augen. Es gibt da also einen super Optiker oder eine Augenklinik. Und das ging auch erstaunlich schnell. Also in Deutschland ist das ja, nee, da müssen sie erstmal 3 Wochen lang, dürfen sie ihre Brille nicht tragen, damit sich die Augen einstellen.
Also 3 Tage darfst du keine Linsen drin haben oder irgendwie so.
So, ne, und da ist es halt einfach nur, ja, ziehen sie mal aus, kommen sie mal mit. Und dann nach 90 Minuten war ich raus und hatte diese harte Kontaktlinsen zum ersten Mal im Leben und bin überhaupt nicht drauf klargekommen. Man sagt dann immer so, ja, da gewöhnt man sich dran und so nach ein paar Tagen, nach 2, 3 Wochen hast du dich dran gewöhnt an diese harten Kontaktlinsen, aber das war fürchterlich. Und ich war direkt dann die nächsten beiden Tage halt eben auf der Arbeit durch Kyoto unterwegs. Das sind so mit die anstrengendsten Tage, wo man immer in die Bahn rein, Bahn raus, Schilder lesen, links, rechts. Und ich konnte halt die ganze Zeit nichts sehen im Prinzip, weil meine Augen so getränt haben. Ja. Und ich das Gefühl hatte, mir hätte einer so einen Eimer Sand ins Auge gekippt. Ich lief da nur so rum, hab's aber irgendwie durchgehalten, weil ich dachte, naja, das ist ja, die sind ja wohl anscheinend schon besser für die Augen, diese Hartkontaktlinsen, weil da mehr Sauerstoff drankommt und so. Und ich hab's durchgezogen, dann sogar bis nach Hause, dann habe ich noch in Heidelberg gewohnt und hatte das bestimmt so 3-4 Wochen. Und dann ist mir aber irgendwann einfach eine rausgefallen, hätte ich nicht mehr gefunden, da dachte ich, okay, das war's. Ich kaufe mir wieder die weichen Kontaktlinsen. Fürchterlich.
Ja, aber ich weiß auch noch, als ich meine ersten Kontaktlinsen bekommen hatte, lang ersehnt, weil ich habe schon in der Grundschule immer eine Brille gehabt und in der Pubertät war das natürlich total fürchterlich, dass ich eine Brille tragen muss. Und dann war ich total froh, als das hieß, jetzt kriege ich Kontaktlinsen und das waren auch harte Linsen und ich weiß noch, ist ja auch ewig, das sind da auch immer in der Schule so, blinzel, so, warum guckst du so komisch, ja. Habe ich meine Mitschüler gefragt, so, ja, das sind diese Kontaktlinsen, also, aber da war natürlich die Motivation so extrem hoch, bevor ich die Brille trage, genau, und ich bin diesen Dingern ja auch immer hinterhergejagt, und ich habe die ja so super oft verloren, weil wenn du trockene Augen hast, dann fallen die auch einfach mal so raus, und die geht ja dann nicht kaputt, also solange du nicht zerdrückst, diese weichen Linsen trocknen halt aus und die harten, die machen halt echt viel mit. Die kannst du dann einfach mit Wasser auch zur Not halt abspülen und dann zack, wieder rein ins Auge. Das geht dann halt. Aber noch ein ungewöhnlicher Kauf. Was heißt ungewöhnlich? Ich wollte einmal ein Messer kaufen. Nicht etwa, weil mich ein Teilnehmer so aufgeregt auf der Reise, sondern weil ich mich so richtig übel erkältet hatte. Und da ist ein Hausmittel, was mir aber sehr gut hilft, Ingwer mit heißem Wasser und Honig. Okay, war alles, die ich im Supermarkt besorgen, so eine kleine Ingwerwurzel, Honig gab es sogar in so kleinen portionierten Tütchen, wie so Zuckerstangen. Und Wasserkochertasse hat man ja mal alles auf dem Zimmer in Japan. Ja, aber jetzt muss ich ja irgendwie diesen Ingwer klein kriegen und ich habe kein Taschenmesser. Dann dachte ich, na gut, okay, einfach mal in 100-Yen-Shop, da wird es ja auch irgendwie so ein kleines, windiges Küchenmesser geben, das reicht mir ja. Und im 100-Yen-Shop, haben wir immer gesagt, kann man ja seinen kompletten Hausstand kaufen, da gibt's alles. Ja, gehe ich da so in 100-Yen-Shop, ich finde einfach kein Messer, es gibt alles, aber nicht so ein unsgemeines, ganz kleines Küchenmesser. Ich musste ohne Messer diesen Laden verlassen, ich konnte nicht fassen, es gibt wirklich alles. Ich hatte dann natürlich wieder die wildesten Theorien, dass vielleicht 100-Yen-Shops keine Messer verkaufen dürfen, weil in Japan ist da so das Waffengesetz sehr streng und wenn dann Leute mal so, ja, so Amok laufen, sage ich mal, dann haben die meistens ein Messer, ein Küchenmesser. Und dann dachte ich vielleicht, um denen das halt nicht noch einfacher zu machen, oder so, vielleicht dürfen dann die 100-Yen-Shops keine Messer verkaufen, oder die kann man einfach nicht so billig herstellen. Aber wie gesagt, man staunt ja, was es da immer alles gibt. Also, es war mir wirklich ein Rätsel, aber ich bin dann in so ein normales Kaufhaus in die Haushaltswarenabteilung und habe mir dann da einfach das günstigste Messer gekauft. Das hatte dann auch noch sehr praktisch so eine Plastikmesserscheide, wo man es immer reinstecken kann, dann zum Transport muss ich mir nicht überlegen, wie packe ich das jetzt in meinen Koffer. Ja. Und ich glaube, im Flug hatten wir dann auch keinen mehr, wo ich dran denken muss, dass ich das irgendwie in den Koffer tue und nicht ins Handgepäck oder sowas. Ja. Und das war dann echt gut. Das haben wir zu Hause auch noch lange benutzt. Das ist nur mal bei diesen günstigen Messern aus Japan, die darf man nicht, also die muss man immer sofort abtrocknen, sonst rosten die irgendwie, die sind nicht rostfrei. Und dann ist das, glaube ich, irgendwann haben wir das verdattelt, dann was um das Messer geschehen. Ja. Aber Messer ist was auch oft gekauft wird, oder?
Ja, ich glaube, ich wollte das gerade erzählen. Ich glaube, wir haben das schon erzählt. Es gibt diesen alteingesessenen Messerladen in Nara. Und da sind wir die letzten Jahre oft vorbei. Also wir gehen da sowieso immer vorbei beim Spaziergang. Und irgendwann meinte mal jemand, ich möchte ein Messer kaufen. Das schaut gut aus. Das ist halt auch in schöner Kulisse. Ne? Also so ein alter Ort, viel Grün und so. Ja, das sind halt so eine alteingesessene Messerschmiede. Und das Besondere ist, dass die eben deinen Namen da rein gravieren. Ich glaube, wir haben die Geschichte schon erzählt.
Ist auch egal, es kann ja nicht jeder alle folgen.
Genau. Da gibt's halt eben vom bezahlbar, also so 5.000 Yen aufwärts oder 3.000 Yen aufwärts, bis halt natürlich oben offen. Und die meisten, die sich das vorgenommen haben, sagen, naja, ich kann schon so bis 20.000 Yen, also plus minus 200 Euro, gebe ich schon aus für ein Messer. Naja, und da kommt dann schon manchmal einiges zusammen. Und als wir das erste Mal gemacht haben, ich traute meinen Augen nicht. Danach winkte mich die Frau, die das quasi abkassiert, zu sich her. ja, sind Sie der Reiseleiter? Ja. Und dann hat sie mir so einen Umschlag überreicht, wo halt Bargeld drin war. Und ich dachte so, was? Und ich habe da sozusagen, also Tantiemen oder wie sagen
Provision.
Wir, halt Provisionen bekommen, dass ich da halt so viele Leute hingebracht habe. 100 Euro oder sowas habe ich da bekommen. Also immer halt, und dann ist jetzt nicht so, als würde ich am Hungertuch nagen, wenn ich da unterwegs war als Reiseleiter. Aber trotzdem ist es irgendwie, also das habe ich noch nie erlebt. Dass wir sagen halt immer ganz stolz, ja, wir empfehlen das und das und das, aber wir kriegen halt nirgends irgendwelche Provisionen, also gar nicht und auch eigentlich keine Rabatte. Also ja, aber da bin ich dann schon so, ja cool, so ein bisschen Geld bekommen, da kann ich mir jetzt noch ein Switch-Spiel kaufen oder sowas von. Ja, das ist schon irgendwie eine nette Belohnung. So, da fühlt man sich tatsächlich mal so als Reiseleiter, denkt man, das wäre jetzt tatsächlich ein echter Beruf irgendwie so. Ja, als wäre das ein echter Beruf.
Ja. Die Spielereiseleiter. Aber da haben dann schon mehrere Leute sich ein Messer gekauft.
Also die Rechner haben dann da irgendeinen Prozentsatz wahrscheinlich, den sie. Und das kriege ich dann einmal, habe ich 5.000 bekommen, und je nachdem,
also wie viel halt. Es ist halt auch gut zu wissen, ne? Weil es ist ja wirklich was, was viele Leute kaufen wollen, wenn es in Japan sind. Japanische Messer ist halt bekannt. Und dann stehst du da oft und denkst so, ja gut, also ich habe jetzt auch kein so ein Geschäft, aber wenn man dann weiß, ach ja, wir kommen da immer dran vorbei, da hat sich schon mal haben schon mal Leute was gekauft, die waren zufrieden. Das bietet sich da halt auch an.
Super clever von denen.
Weil wir da halt auch viel Zeit haben.
Was denn? Ja, dass die das machen, dass die halt den Reiseleitern, also, weil gewöhnlich kommen da natürlich ganze Busse, also das sind halt so Busorte, wo halt dann gibt's ein Lokal, ein Restaurant, da wird dann halt geschlossene Gesellschaft, dann kommen da 50 Asiaten, also woher auch immer, und die werden dann natürlich dann alle durchgeschleust oder können da durchgeschleust werden, und da lohnt sich das dann schon, ne, dass man sagt, ja, kaufen Sie lieber nicht hier in der Stadt, ich kenne da einen Ort, wo Sie was kaufen können,
Schon schlau,
aber es ist halt trotzdem kein Nepp, also man hat nicht das Gefühl, dass die einen da irgendwie abziehen.
Genau, es ist halt so irgendwie ein gutes, einfach eine gute Geschäftsbeziehung quasi, eine gesunde, aber es ist ja auch wirklich, wie du sagst, eine schöne Atmosphäre, dann hat man halt nicht nur das Messer, was man halt dann irgendeinen Laden gekauft hat, sondern sagt man, ja, ach, das war da in Nara gegenüber von diesem Park und Dingens, also ist da irgendwie nochmal doppelt so schöne Erinnerung.
Ja, was auch manche Leute kaufen, ist noch nicht so oft vorgekommen, sind oder kaufen wollen, sind halt Schwerter. Ja. Weil man ist ja in Japan und da wundert man sich ja, warum sind hier keine Samurai? Da will ich doch wenigstens ein Schwert kaufen. Gibt es auch einen Laden, da kann man Schwerter kaufen, aber natürlich keine echten mit scharfer Klinge, sondern so Übungsschwerter. Dann braucht man erst natürlich das nötige Kleingeld. Und es ist immer so ein bisschen umständlich natürlich dann beim Flug. Da muss man dann auch so ein Zertifikat zeigen, dass das jetzt kein echtes Schwert ist. Und dann wird das irgendwie extra nochmal verpackt und so. Mhm. Aber es geht alles. Also
wo ist der Laden? Tokio?
Nee, in Kyoto ist das. Gegenüber von diesem Handicraft Center, wo man so Handwerk kaufen kann. Auf dieser Straße. Da ist auch direkt daneben ist so ein Kendo-Dojo, so ein großes.
Ja, also kam tatsächlich dann schon öfters vor, dass sich Leute dann ein Schwert geholt haben.
Da meinte einer, er macht jeden Morgen auf dem Balkon seine Tai-Chi-Übungen sowas. Und da meinte er, der möchte ein Übungsschwert für haben.
Ja, aber du hast Geld bekommen dafür, dass du die Leute dorthin führst in diesen Laden. Ich habe mal Geld zurückbekommen, weil ich tatsächlich einmal, als ich in Japan gelebt habe, etwas umtauschen wollte. Also nochmal zur Erinnerung, es war 2008, als ich dort studiert habe. Das iPhone war gerade ganz neu erschienen. Ich hatte natürlich keins. Also was hat man damals gemacht, um über die Ferne zu kommunizieren neben E-Mails? Man hat geskyped. Und jetzt hatte ich aber für meinen Laptop, ich glaube, eine Kamera und ein Headset gebraucht irgendwie, damit ich skypen kann. Das war, glaube ich, noch gar nicht drin. Also bin ich in so einen großen Elektronikmarkt, habe dann, natürlich, da muss man mal gucken, ist das jetzt für Windows oder Apple und welches Betriebssystem, Lalilu. Ich habe da keine Ahnung, hatte nie Ahnung, habe auch immer noch keine so große Ahnung. Ich habe dann einfach eins gekauft, zu Hause ausprobiert und gemerkt, naja, scheiße, das funktioniert nicht. Wieder zurück in den Laden, da zu so einem Verkäufer und habe halt gesagt, ja, ich möchte gerne was zurückgeben. Dann gut. Dann kommen Sie mal hier hinten zu dieser Theke. Dieses Gesicht da, es war schon so, wie es halt in Japan oft so ist. Man sagt ja nicht so, ja, nee, geht nicht, sondern es wird erstmal nur so viel mit Mimik und Lauten kommunizieren. Und ich dachte schon so, ach, scheiße, ich will das Ding nicht, ich kann es nicht benutzen und so billig war es jetzt auch nicht. Und dann hat er halt so gesagt, sie haben es ja schon aufgemacht. Dann dachte ich schon so, weil ich habe ja dann erst gemerkt, dass es nicht funktioniert und so. Ja, da können wir Ihnen jetzt leider nicht den kompletten Kaufpreis zurückerstatten. Ich dachte halt so, er sagt so, ja, nee, gehen Sie wieder nach Hause, so, kommen Sie mir nicht unter die Augen. Und dann, ja, okay, was denn dann so? Ja, 10% weniger oder so. Also,
ja.
Also ich habe fast den ganzen Kaufpreis zurückbekommen. Ich dachte echt so, darum macht ihr jetzt so ein Fass auf? Also ich hatte halt so, ich dachte entweder ich krieg halt gar nichts. Ja. Also ich dachte, am wahrscheinlichsten ist, ich krieg gar nichts, weil ich es schon aufgemacht und benutzt habe. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt den ganzen Preis kriege. Und da war ich so total erleichtert und dachte mir so, deswegen haben die jetzt hier so 10 Minuten so komisch rumgedruckst, wie verkaufe ich das jetzt? Dieser Ausländerin, dass sie jetzt nicht ihr ganzes Geld hat, wahrscheinlich schon gedacht, um Gott, es bricht dann die Hölle über sie herein, dass ich die irgendwie da rumbrülle im Laden und eine Szene mache oder so. Ich war einfach nur dankbar, dass ich das so einfach regeln ließ und ich fast das ganze Geld zurückbekommen habe. Und dann war es so unangenehm für mich, weil als ich dann den Laden verlassen habe, dann haben sich trotzdem alle so verbeugt, wie es halt alle Verkäufer machen und halt so vielen Dank und beehren Sie uns bald wieder und so gerufen. Habe ich mir irgendwie so schäbig vor, weil ich hatte ja gar nichts gekauft. Ich habe ja quasi ein Minusgeschäft für die gemacht. So, da habe ich echt so richtig schlechtes Gefühl gehabt. Dieser Gang zum Ausgang hat sich so lange angefühlt.
Ja. Die kommt nicht nochmal wieder.
Ja, irgendwie haben die nochmal reingetraut in den Laden. Ja,
das war vielleicht die Absicht dahinter.
Wir müssen es ja so unangenehm wie möglich machen.
Voll schlau. Ja, aber wer weiß, was die schon alles erleben, ne? Ich glaube,
ja, in
Japan, ich hatte mal einen Dozenten an der Uni, der meinte immer, in Japan, also in japanischen Unternehmen zumindest oder in der Politik gibt es die Fahrradmentalität. Das heißt, nach oben buckeln, nach unten treten. Und ich glaube, jeder auch in jedem Land, der irgendwie im Einzelhandel und im Service arbeitet, kennt das. Und viele denken, sie könnten bloß, weil da jetzt jemand hinter der Kasse steht, ihren ganzen Frust an dem auslassen und sich mal endlich mal als Chef fühlen. Und da kriegst du wahrscheinlich schon einiges mit. Und das ist da sozusagen Entschuldigung, die beste Verteidigung direkt am Anfang. Ja, leider.
Ja,
nur
ja.
10%.
Also Abzug, ja, genau, so 90% habe ich ja zurückbekommen. Ja. Aber ich hatte auch so einen Kommiliton, der hat dann irgendwann mal erzählt, also keine Ahnung, aus welchem Land der kam, also weder Japaner noch Deutscher halt, und der meinte dann so, ja, das und das an dem Unterricht, das finde ich ganz schlecht. Ich bin dann direkt in das Büro vom Dekan und habe gesagt, ich möchte jetzt den Dekan brechen und so. Ich war so, wow, so irgendwie musste jetzt irgendwie direkt so, also das Typ, geben Sie mir Ihren, ich möchte Ihren Manager sprechen. Also muss ich immer gleich ganz oben beschweren, weil sonst wird's ja eh nie weitergereicht. Also ist vielleicht was dran, aber das war halt in Japan schon so ein ziemlicher Fauxpas, den unseren Dozentinnen so richtig die Augen aus dem Kopf gefallen. So, ich wage es nicht mal, dem guten Morgen zu sagen, so nach dem Motto, der platzt erstmal so rein, hier, ich möchte jetzt den Chef sprechen.
Ja.
Und solche Leute, ja, die beschweren sich dann halt vielleicht auch entsprechend oder wollen dann eben auch den Manager sprechen und der denkt nur so, nein, ich will nicht auffallen. Ich will ja so gar nicht wissen, dass es mich gibt. Aber kaufen Leute viele Elektrogeräte?
Nee, weil die meisten informieren sich halt vorher und es ist eigentlich immer so der Konsens in Japan, du sparst halt nichts, wenn du es in Japan kaufst.
Ja, das ist manchmal sogar teurer. Ne?
Genau, aber ein Teilnehmer, auch schon also etwas älterer Herr, der hatte da total das Know-how. Der hatte wie so eine App oder eine Website oder war da so richtig spitzfindig und meinte, es gibt immer so ganz spezielle Rabatte für bestimmte Produkte, für Touristen extra, also für Leute mit einem ausländischen Passport. Und dann hat er sich also wirklich schlau gemacht im Vorfeld und hat sich dann dort irgendwie 2 Kameras gekauft, weil er halt wusste, in dem Zeitraum, wo er da ist, wird es das geben zu 40% weniger als Normalpreis oder so. Und hat sich das dann da auch dann gekauft. Und da kann man dann eben, wenn man ein bisschen sich da reinklemmt, da kann man schon mal ein Schnäppchen machen, aber ja, grundsätzlich
wenn man,
nicht.
Wenn man so Tax-Free kauft, klar, dann
das auch noch, ja genau, aber es war nochmal zusätzlich so ein Log-Angebot sozusagen. Ja, genau, Tax-Free natürlich kannst du unter Umständen ein bisschen sparen, ja. Das machen wir ja meistens nicht, also so ein bisschen aus Nationalstolz, dass ich sage, nee, ich zahle Steuern.
Also ja, aber beim Uniqlo, da haben wir das schon mal gemacht.
Manchmal, manchmal ja, manchmal nicht. So kommt es ein bisschen drauf an, wie das eigene Budget gerade ist.
Und wie viel Geld noch in der Kasse ist, ja.
Also hattest du schon mal von deinen Teilnehmern Leute, die irgendwie ganz komische Wünsche an dich hatten? Ich möchte auf jeden Fall das kaufen.
Nee, also beziehungsweise das Einzige, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, was halt immer wieder kommt, ist dieses japanische Minzöl, was wir inzwischen ja selber auch benutzen, was es aber halt in Japan erstaunlicherweise gar nicht so
ist nicht
gibt.
So verbreitet,
also man denkt, das wäre halt so das Standard. Ja. Das ist halt nicht so. Also da war ich immer so ein bisschen irritiert, wenn die Leute kamen mit diesem Minzöl.
Aber es gibt so Standards, Schalen, oder so Küchenzubehör. Ja, auch,
Adapter
auch,
für Stecker.
Ja, genau, die Adapter, das ist ja schon so ein festes Ritual bei uns, dass wir am Anfang die Adapter kaufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Teilnehmer in Deutschland im Elektronikmarkt gegangen sind und gesagt haben, ich fahre nach Japan, was brauche ich da für einen Stecker, bekommen sie immer diesen dreipoligen für, dann zahlen sie 32 Euro für oder sowas für so einen Adapter. Und wir kaufen dann immer am ersten Tag die super billigen, die eigentlich offiziell gar nicht erlaubt sind für Japan. Dann sagen auch immer die Kassierer, nee, das dürfen sie hier aber nicht benutzen. Ja, ja, weiß ich. Aber es funktioniert halt eigentlich. Also es funktioniert.
Das habe ich bis heute nicht verstanden. Vielleicht kann sich da mal jemand, der sich damit auskennt, an uns
melden.
Lieber nicht. Wir wollen es gar nicht wissen. Nee. Wir wollen weiter das billige Produkt kaufen.
Ja, aber also das sind so Standards, Adapter und Küchenutensilien, Messer, Schüsseln. Und es gibt natürlich immer mal wieder so ein paar Wünsche, wo man sich denkt, what? Okay, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und einmal hatte ich einen Teilnehmer, einen jungen Mann, der wusste eigentlich genau, was er will. Und irgendwie wusste er auch, wo es das gibt. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wie willst du das ernsthaft? Also das kann man doch jetzt irgendwie nicht auf dieser Reise einbinden. Also er hatte das wahrscheinlich einfach so ein bisschen so, nicht so richtig drüber nachgedacht, aber hatte das so als Vorstellung. Und zwar waren das so ein Hersteller, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Shop war, sondern nur der Hersteller von so Materialien, um sein Auto zu tunen. Also in Japan gibt es ja so eine Tuning-Szene, wohl, ich kenne mich da nicht aus, aber scheint ja so ein Ding zu sein international, die halt so ihre PKWs und natürlich auch so Lastwagen so aufmöbeln. Und der war, hat ihn halt interessiert. Und dann hat er halt ein paar Mal immer wieder so gesagt, ja, wir kommen dann ja in die Stadt. Ich glaube, das war bei Osaka oder so. Gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dann da hinkomme? Weil ich wusste wirklich nicht, wie ich ihm helfen soll, weil ich so dachte, ja, ist das denn jetzt ein Laden? Kannst du da wirklich hingehen und da was kaufen? Ja, eigentlich nicht.
Oder ist das also, halt nur die Firma quasi, hat da ihren Sitz?
Eben, ich weiß es nicht mehr genau.
Also, was ich natürlich in Japan oft gekauft habe, war Kleidung. Und weil mir es auch einfach Spaß macht, so shoppen zu gehen. Aber da war ich auch erstaunt, wie anders man sowas gestalten kann, den Einkaufsprozess, als man das von zu Hause kennt. Die Läden schauen ja erstmal so normal aus, wie überall auf der Welt inzwischen wahrscheinlich, gerade diese Ketten. Aber das Interessante fand ich, dass die Umkleidekabinen, also wenn man in die Umkleidekabine gehen möchte, dann ist die oft so ein bisschen erhöht und da muss man seine Schuhe ausziehen. Und die lässt man vor der Kabine stehen. Da geht man dann nur mit Socken in die Umkleidekabine, also sehr japanisch. Und man kriegt ein Facecover gereicht. Das ist so, ich weiß nicht, ich habe auch schon mal erzählt, so eine dünne Gazehaube, die man sich so übers Gesicht zieht, damit man keine Make-up-Flecken auf die Kleidung macht beim Umziehen. Also das, da dachte ich erst so, dann geben die mir diesen Beutel und ich denke so, was soll ich denn jetzt damit? Und dann so Facecover. Ich habe es natürlich nie benutzt, weil ich kein Make-up benutze, aber also da war ich wieder erstaunt. Also quasi aus der Reihe Dinge, wo man dachte, die sind so, weil man die gar nicht anders machen kann. Doch, man kann sie anders machen. Das war ja auf jeden Fall sehr interessant. Und dass immer in den Geschäften überall so Schilder hingen, man soll nicht fotografieren. Man darf in den Läden nicht fotografieren. Das habe ich jetzt in deutschen Geschäften noch nie so prominent gesehen, dass da so steht, bitte hier keine Fotos.
Also gefühlt macht man das schon fast täglich, dass die Teilnehmer ja irgendeinen Wunsch haben. Die sagen, ich brauche dies und das. Also zum Beispiel bestimmte Medikamente oder und da muss man sich halt drum kümmern. Also würde schon sagen, dass das so ein großer Bereich ist von der Arbeit, dass man den Leuten halt so Einkaufswünsche versucht zu erfüllen oder ihnen zumindest Tipps gibt, wo sie was kriegen. Also aus meiner Erfahrung aus, die Leute, die so wirklich eigenartige oder ungewöhnliche Wünsche haben, die haben sich dann im Vorfeld auch schon schlau gemacht.
Ja, ja, weil die wahrscheinlich wissen, dass das halt ein spezieller Wunsch jetzt ist oder es nicht überall zu kaufen gibt. Ne?
Genau, weil ein Teilnehmer, ich glaube, der fährt jetzt sogar auch nochmal mit. Es gibt das ist auch so ein großes Hobby in Japan, habe ich auch schon Leute am Strand gesehen, die das machen, die haben wie so Puppen, also wie so Anziehpuppen, die kann man Kleidung kaufen, Kleidungssets und so weiter und die sind halt beweglich so ein bisschen an den Gliedmaßen und dann fotografieren die halt wie so Model-Shoots halt eigentlich, ne? Irgendwo, wo es schön ist vom Meer oder im Wald oder irgendwo. Das hatte er auch als Hobby und meinte schon, ja, hier, da will er so Sachen kaufen. Ich dachte, uiuiui, keine Ahnung, wo kriegt man das? Aber er wusste genau, also er hatte da quasi schon den Shop raus und hat dann da auch ordentlich eingekauft. Also hat mir dann, hat es nicht gezeigt, was er gekauft hat, aber hat mir gesagt, wie viel er da ausgegeben hat. Und dachte schon so, okay.
Aber gab es dann ein Geschäft speziell dafür? Ja, ja, und genau. Er hatte die Adresse und ist dann dahin gefahren, oder?
Ja, ja, genau. Ah, ja.
Das wäre auch interessant, was man halt auch alles für Hobbys dann kennenlernt. Ich habe ja so eine Zeit lang sehr leidenschaftlich auch genäht. Und dann habe ich auch mich so vorher schlau gemacht, ja, wo kann man denn in Japan gut Stoffe und so Nähzubehör kaufen? Und da gibt es dann so ein eigenes Viertel in Tokio, wo diese ganzen Stoffläden sind und so Kurzwaren. Und da bin ich dann auch immer so hingefahren und mit meinen Plastiktüten beladen wieder zurückgekommen, weil ich so viele Stoffe gekauft habe, weil es gibt halt sehr schöne Sachen, auch sehr günstig. Aber das besondere Highlight war, das hatte ich dann auch nach langer Internetrecherche bei meiner Vorbereitung auf die Reise entdeckt, da gibt es in Kyoto, also gleich ums Eck, wo wir immer eine Mittagspause einlegen an einem Standardtag, so ganz versteckt einen winzig kleinen Laden, der selber Nadeln herstellt. Also das war von so einem Blog irgendwie von einer Frau und die hatte dann so ein paar Fotos da hochgeladen, dass man halt nachvollziehen kann, wo dieses Geschäft dann ist, weil mit einer Adresse kommt man in Japan ja nicht weit in der Regel. Und dann dachte ich so, hä, das ist ja dieser Laden, den kenne ich doch, da gehen wir immer dran vorbei. Der hat immer so prominent so, ja, so kitschiges, so Accessoires halt irgendwie so ganz knallbunt, niedlich. Und das sticht mir immer so ins Auge. Und dahinter, da war so eine kleine Gasse, also wo man halt so denkt, naja, das ist jetzt vielleicht nur für die Angestellten, da kommen dann die Mülltonnen oder so auf der Hinterseite. Nee, da war so ein kleiner japanischer Garten plötzlich. Und da musste man über so einen Steinweg durch diesen kleinen Garten zu so einer Hütte nur. Ein japanisches Teehaus oder so, aber mit Glasfenster. Also es war wirklich 4 Quadratmeter groß oder so. Mhm. Und da war dann nur, also ein Mann hinter so einem Tresen und in der Auslage waren halt dann so verschiedene Nadeln und so kleine Sets konnte man halt kaufen mit so einem kleinen Knipser, um den Faden halt abzuschneiden und so Nadeln in verschiedener Stärke, wie so ein Nähset für unterwegs, aber in so einer Bambushülle und so schön und handgemacht halt. Und dann auch Nadeln gekauft. Also dachte ich mir auch, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen Special Interest. Aber da habe ich mich dann auch jedes Mal zu Hause, wenn ich diese Nadeln benutzt habe, so an diesen Laden und dieses Versteck von diesem Laden so erinnert. Das macht es dann halt einfach zu was Besonderem. Eine Sache, die man in Japan noch gut kaufen kann, sind CDs. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Hat auch schon wieder länger her, dass ich da war. Aber da gibt es noch richtig viele CD-Geschäfte. Tower Records zum Beispiel. Und noch so wie früher in Deutschland, in der guten alten Zeit, als ich noch Schülerin war, ganz viele Möglichkeiten, dir die CDs dort halt auch anzuhören. Also da gibt's dann noch diese kleinen Stationen mit Kopfhörern und dann sind halt schon CDs vorausgewählt und dann kannst du so in die Lieder reinhören. Riesig, auch auf einer riesigen Fläche. Und da sind auch, das ist auch voll, also ist auch viel los. Die Leute kaufen das auch, ne? Und ich weiß, wir haben dann einmal so eine spezielle CD für dich gesucht und sind danach wirklich irgendwie so in jeden Laden, den wir gesehen haben, weil es ist halt bei diesen großen Tower Records Filialen und so haben wir es irgendwie nicht gefunden. Und da war auch einmal so ein Laden, wirklich, da musste man auch so eine Kellertreppe runter.
Ja,
und
das war schon so ein echt so ein Insider-Laden.
Ja, ja, der war dann auch nur so ganz klein.
Das ist natürlich auch nicht.
Die Leute haben so echt nur so für Eingeweihte geguckt, was wollen die jetzt wohl hier? Aber ich glaube, das ist auch was so viele, gerade so Fans von japanischen Bands, ich glaube, für die ist das dann schon auch so ein Mekka, sich dann da mit diesen ganzen CDs endlich mal einzudecken, weil man kann es zwar von hier aus online kaufen, aber es ist immer schon sehr teuer.
Ja, da hatte ich auch mal einen Teilnehmer, der wollte so eine ganz spezielle CD, aber nicht von einer japanischen Band, aber halt so eine Japan-Pressung oder sowas von irgendeiner. Mhm. War dann da auch so auf der Suche und ich habe auch versucht, ihm zu helfen, aber wir haben es dann am Ende nicht gefunden. Also wir waren dann in 2 Läden drin, aber es wäre schon ziemlich unwahrscheinlich gewesen, glaube ich, das zu finden. Ja, ja, die CD, die hören da viel mehr CDs. Ich glaube, Spotify gibt's noch nicht so lange. Also das war, seitdem es das da gibt, das ist, glaube ich, unaufhaltsam. Das war, ja, habe ich auch immer gerne gemacht. Und ich habe da auch schon die eine oder andere CD tatsächlich so gefunden. Durch einfach nur mal hingehen, Cover anschauen, sagen, das klingt interessant. Oder eben, da sind dann diese Türme, wo dann so 5 bis 10 CDs ausgesucht sind. Und eben auch immer dann so mit Handschrift unsere Empfehlungen und sowas. Und je nach Genre, also da gibt's ja immer diese Indies. Auch die ersten 3 Lieder gefallen mir ganz gut, nehme ich mal mit. Aber es ist dann tatsächlich die letzten Jahre immer so gewesen, dass ich das zu Hause kaum gehört habe, weil halt einfach, wer hört sich noch CD an? Wer macht denn tatsächlich noch den CD-Spieler an, legt eine CD rein, wartet, drückt 1, und dann kommt das Lied.
Ja.
Also das war dann tatsächlich so eine Hürde und viele Sachen habe ich mir dann im Endeffekt gekauft, aber dann später doch über Spotify oder auf YouTube angehört. Aber immerhin habe ich es gekauft.
Ja, aber dieses, also was ich halt total schön finde und auch genieße, ist in diesen Laden zu gehen und sich halt einfach mal so in so Musik reinzuhören. Ja. Also das hat mir dann in Deutschland auch irgendwann gefehlt, da wurde das ja so abgeschafft. Weil ich weiß, früher, da konntest du dann mit jeder CD an diese Theke quasi gehen und die haben die dir halt dann in den CD-Spieler eingelegt und dann konntest du dir halt einfach die CD da anhören. Ja. Und ich hatte dann einen Discman und wenn ich die dann gekauft habe, dann konnte ich die halt direkt in meinen Discman dann auch anhören, so auf dem Heimweg.
Also
es war so, es war so super.
Ja.
Man jetzt, klar, denkt man sich so, was für eine Oma erzählt denn hier Geschichten? Man gibt ja schon Geld aus, aber halt eben nicht mehr so gezielt für,
genau,
für einzelne Lieder oder
Bands. Ich habe auch das Gefühl, dass es leichter ist für Bands, dann in diesen großen Läden tatsächlich auch ausgestellt zu werden. Also ich folge ja schon so direkt oder indirekt so ein paar eben so Indie-Bands, die halt jetzt wirklich ein paar hundert CDs verkaufen, wenn es hochkommt. Aber trotzdem haben die halt die Möglichkeit, in diesen großen Läden, weiß nicht genau, wie sie das machen, durch persönliche Kontakte oder so, da halt eben aufgestellt zu werden. Und dann steht dann da halt hier Indie-Empfehlungen der Woche oder so. Da gibt's dann halt immer die Fotos, die immer ganz stolz sind, die dann da im Tower Records ausgestellt werden. Und das, ich weiß überhaupt nicht, ob es das in Deutschland noch gibt, diese Kultur. Das weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal irgendwo in der CD-Abteilung, aber ich sehe immer nur, dass es die so für 5 Euro oder so, da habe ich dann
Robbie
auch
Williams
tatsächlich,
Christmas-Songs oder?
Ja, auch mal, also da habe ich dann tatsächlich auch mal dann so, klar, Leute, die halt mal so Hits im Radio hatten oder so, dann habe ich mir dann auch tatsächlich mal noch eine CD irgendwann gekauft, was echt nur so 3 Euro oder so gekostet hat, aber...
Ja, es ist wirklich so, dass ich so ein paar CDs habe, wo ich denke, das würde ich eigentlich gerne nochmal hören, aber dadurch, dass es CDs sind irgendwie, ich habe jetzt ja nicht mal mehr ein CD-Laufwerk an meinem Studiorechner
sozusagen. Ja, wir haben zwar noch eine Stereoanlage sozusagen mit CD-Spieler, aber dann hören das ja alle, ne? Und bei uns ist es jetzt inzwischen, also mit Kind, ist es ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Privatangelegenheit geworden, Musik anzuhören, also, oder wir machen halt dann was anderes halt allen, wir wissen, es gefällt allen, oder vielleicht gefällt es unserer Tochter oder so.
Ja, genau, und die CD habe ich nirgends gefunden, YMO, Naughty Boys, Yellow Magic Orchestra, was unsere Tochter früher
immer... Ach so, die wolltest du kaufen?
Ja, quasi. Die habe ich überall gesucht, habe es nicht gefunden als CD.
Ach, ja.
Zu viel zur Musik.
Ja, aber du hast ja auch schon so Musikequipment gekauft, ne?
Ja, da gibt's auch wieder in Kyoto einen Laden, einen Musikladen, der so auf der Mittagspausenroute liegt, und da gehe ich dann eigentlich immer einmal rein und gucke mich so ein bisschen um. Ein paar Mal so Gitarrengurte gekauft, also zum Umhängen. Und auch einmal so ein Billo Drum Computer irgendwie, der hat mich da so angelächelt. Ja, und dann habe ich den die ganze Reise lang mir rumgeschleppt. Also habe natürlich den Karton weggeschmissen und dann das Ding in den Koffer gelegt. Aber deswegen hatte der dann auch einen besonderen Platz im Herzen. Wenn du weißt, ich habe den da gekauft und dann 2 Wochen lang mit mir rumgeschleppt, so Schweiße meines Angesichts, dann hat das irgendwie nochmal so einen besonderen Wert.
Und dieses Katzending da, ist das
auch? Ach ja, das Katzending, dieses Automaton oder wie das heißt, habe ich jetzt leider, ist leider leer, sonst könnte ich es jetzt mal, kennt glaube ich fast jeder.
Ich bilde jetzt leider das Bild dazu.
Ach, zu leise.
Das schaut aus wie eine riesige Note, eine Achtelnote. Und der Kreis von der Note ist in diesem Fall ein Katzenkopf, wie von so einer Glückskatze, so einer Manekineko. Und wenn man den Mund der Katze aufdrückt, die ist auch so Gummi.
Auf die Schläfen sozusagen
drückt. Die Schläfen, auf die dann Beine. Macht die den Mund auf und dann kommt da, also hört man halt mehr von dem Ton
kann
quasi.
Man sehen, genau.
Das unsere Tochter hatte da früher so total Angst vor.
Ja.
Und diese Tröte zum Reinschreien, die nicht zum Rausschreien, sondern zum Reinschreien. Hast du das nicht auch da gekauft?
Ja.
So, jetzt sind wir ein bisschen auf Abwägen, aber das fand ich auch so ein kurioses Teil. Das ist, da machst du, guckst du mal eben in den Koffer. Der Mann ist von der Reise zurück und denkt so, okay, was ist so eine, das?
Das schaut aus wie eine umgedrehte Tröte, die man in den Mund hält.
So ein Trichter.
Ja, zum Schreien, also damit halt Leute so Schreien üben können oder halt auch einfach mal nur Dampf ablassen.
Also es schluckt den Schall, es macht sich lauter, sondern leiser.
Ja.
Kannst du das in so einen grünen Plastiktrichter
holen. Ja, stimmt.
Das ist ja auch so ein bisschen absurd, ja. Wer schon unsere Folge zum Thema Schlafen gehört hat, der weiß vielleicht, dass ich anfangs ziemlich geschockt war von meinem Bett in meiner Unterkunft in Japan, weil das einfach nur so ein Brett war mit so einem dünnen Futon drauf. Und ich hatte auch kein richtiges Kissen, nur so ein dünnes Körnerkissen, da konnte ich überhaupt nicht drauf schlafen. Und dann habe ich mich anscheinend da so oft in meinem Blog, den ich jeden Tag geschrieben habe, drüber beschwert, dass mich irgendwann aus Deutschland ein riesengroßes Paket erreicht hat und dann war da ein Kopfkissen drin.
Ja.
von Ikea, so ein dickes,
so ein langes, so ein
Seitenschläferkissen, so ein, mit diesen Wellen, dass man so, wenn man auf dem Rücken liegt, dreht man es so rum und wenn man auf der Seite liegt, dreht man es andersrum.
Ah, stimmt, das war gar nicht so ein langes, sondern mehr so ein rechteckiges.
Ja, ja, so ja. Rechteckig, massiv. Irgendwie für 80 Euro Porto oder so. Hat mir dann mein damals noch Freund ein vernünftiges Kopfkissen geschickt, das ich ja dann auch irgendwie wieder mit nach Hause nehmen musste.
Ja, und es roch dann immer so leicht modrig die ganze Zeit, weil das eben die ganze Zeit in dieser halbfeuchten Bude da...
Ja, wie halt in Japan alles riecht, da riecht es halt immer so ein bisschen modrig.
Holz, modrig Holz.
Also in so älteren Häusern halt. Das habe ich auf jeden Fall noch. Ja. Habe ich mir nicht selber gekauft. Aber ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, wir kommen immer in so einem Laden vorbei, weiß gar nicht mehr wo, in so einem Kaufhaus und der verkauft so Kisten, die mit diesen kleinen Kügelchen gefüllt sind, wie so Sitzdecke halt. Mhm. Und da gibt's dann so verschiedenste Sachen, Kissen und so Nackenhörnchen und was weiß ich was alles und irgendwie, ja, das ist so auch so orange, man will es immer so anfassen und da dran so rumdrücken, aber ich habe es dann noch nie gekauft, weil ich immer dann
ich mir eine Zeit so lang insgesamt dreimal, glaube ich, im Mitsukoshi-Kaufhaus, also in diesem Luxus-Kaufhaus, sage ich immer, wo ich halt eigentlich nichts leisten kann, habe ich mir bei diesem, das ist so ein internationaler Hersteller für Bettwaren. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. So ein namhafter Hersteller. Mhm. Und die haben so Schlafbrillen.
Ah, also
in Grau und dann halt so gepolstert, so komisch weich, drückerig. Und da habe ich mir dann zwei oder dreimal insgesamt diese Schlafmaske gekauft, weil die ja einfach so angenehm waren. In Japan und im Flugzeug und so trage ich das halt. Aber dann, die letzte war irgendwie nicht mehr so gut und dann habe ich es auch nicht mehr gekauft. Hm. Aber das war eben auch dann dieses Einkaufserlebnis. Da hast du das billigste Produkt gekauft aus der Produktreihe und trotzdem natürlich dann
die Kasse
und jetzt einpacken und jetzt noch Schleifchen drum und verbeugen. Und dachte ich so, ja gut, ich habe jetzt hier irgendwie ein Zehntel von dem ausgegeben, was das nächstgrößere Produkt kostet.
Aber das fand ich auch so irritierend, als ich mal in so einem noblen Kaufhaus
Tempur
war.
Tempur oder so heißt es.
Ah ja, Tempur, glaube ich, so heißt dieses Material.
Ja.
Da war ich auch mal im Takashimaya oder sowas. Dachte so, okay, jetzt gibt's hier nur so die High-Quality-Produkte, alle ganz teuer. Aber letzten Endes ist es halt ein Kaufhaus, wo es eben so fast alles fürs Leben gibt. Und dann gab's da halt so ganz schön ausgestellt, als wäre es ein Parfümflakon Frosch. Reinigungsmittel von Frosch. Und dann auch noch so Putzlappen dazu mit diesen Fröschen drauf und so. Die kannte ich aus Deutschland gar nicht. Ja. Also wie immer für den japanischen Markt etwas niedlich, ästhetisch ansprechend. Der betuchte Kunde hat sich dann deutsche Froschreinigungsmittel dort geleistet. Da habe ich mal irgendwas an ein Geschäft gesucht. Ich wusste, das muss ja sein, aber ich wusste nicht genau, wie ich da hinkomme. Und dann dachte ich, ach naja, dann gehe ich jetzt einfach da mal in dieses große Kaufhaus Takashimaya. Und fragt nach, die haben da auch immer wie so einen kleinen Infopoint. Und da dieser junge Mann, der dort gearbeitet hat, also natürlich perfektes Aussehen, super gepflegt, also der hat mir auch so freundlich weitergeholfen, dass ich so rausgegangen bin und so echt so dachte, der hat sich jetzt so richtig gefreut, dass ich ihn um Hilfe gebeten habe. Erst so ein paar Minuten später fiel mir dann ein, der war einfach wahrscheinlich extrem
professionell
und gut geschult. Also wirklich, man sieht das ja, ob jemand so also wirklich lächelt oder nicht. Also an den Augen und so kann man das ja so erkennen, ob das so ein nur so ein gezwungenes, so ein aufgesetztes Lächeln ist. Aber er hatte das echte Lächeln drauf. Also es war wirklich, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich dachte so, wirklich, das habe ich jetzt so richtig den Tag gerettet, dass ich ihn jetzt um Hilfe gebeten habe.
Wird er abends in sein Buch geschrieben.
Sein Dankestagebuch, ja. Ja, ach ja, zu Geschäften und so kann ich natürlich stundenlang erzählen.
Genau.
Aber am besten, jetzt hat ja Japan hat seine Tore wieder geöffnet. Fahrt mit, macht eure eigenen Erfahrungen, lernt die ganze Palette von, der Verkäufer hat da auch sein Wohnzimmer drin und schläft oder ist nicht anwesend, bis hin zu, es sind irgendwie 5 Verkäufer auf 5 Quadratmeter, die alle top gestylt sind und so laut sie können, dich willkommen heißen und auch wieder verabschieden. Lernt die ganze Bandbreite kennen. Es lohnt sich.
In diesem Sinne, shop till you drop.
Oh.